Es ist 18.30 Uhr.
NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock, hallo, schönen guten Tag zusammen. Weihnachtsgeld sollte es dieses Jahr früher geben, denn dann würden alle fröhlich früher konsumieren und so den Einzelhandel stärken. Das schlagen heute drei Politiker vor. Wir haben dazu Einschätzungen. Wir berichten über die Junge Union, die sucht den besten Kandidaten für den Parteivorsitz der CDU. Die nordrhein-westfälische SPD wiederum verschiebt ihren Parteitag ein weiteres Mal. Wir klären warum. In Neuseeland gibt es einen historischen Wahlsieg für die Premierministerin. Und in Frankreich herrscht Entsetzen nach der Ermordung eines Lehrers. Der Kommentar wiederum befasst sich mit den Folgen von Covid-19 für die ärmsten Länder der Welt. Als erstes aber mal die Corona-Lage bei uns. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich heute in Quarantäne begeben, denn einer seiner Personenschützer ist Corona-positiv. Der erste Test bei Steinmeier ist jetzt aber negativ verlaufen. Man muss mal gucken, wie es da weitergeht. Die Infektionszahlen in der Bundesrepublik steigen stark an und das ist dann auch Thema für die Videobotschaft der Kanzlerin heute. Sie sagt, Deutschland befindet sich in einer ernsten Phase. Uwe Jahn.
Spätestens seit dieser Woche wissen wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Pandemie. Schon mit diesem Einstieg in ihre Videobotschaft macht Bundeskanzlerin Angela Merkel klar, wie besorgt sie ist. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steige sprunghaft an. Die Pandemie breite sich schneller aus als noch vor einem halben Jahr.
Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Dabei zählt jetzt jeder Tag. Dafür müssen die Kontaktpersonen jedes infizierten Menschen benachrichtigt werden, um die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Die Gesundheitsämter leisten dabei Großartiges. Aber wo die Zahl der Infizierten zu hoch wird, da kommen sie nicht mehr hinterher.
Dabei beruft die Bundeskanzlerin sich auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse.
Die Wissenschaft sagt uns klar, die Ausbreitung des Virus hängt direkt an der Zahl der Kontakte, der Begegnungen, die jeder von uns hat. Wenn jeder von uns seine Begegnungen außerhalb der eigenen Familie jetzt eine Zeit lang deutlich verringert, dann kann es gelingen, den Trend zu immer mehr Infektionen zu stoppen und umzukehren.
Dann wendet die Regierungschefin sich direkt an die Bevölkerung.
Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort.
Das klinge hart und sei im Einzelfall auch ein schwerer Verzicht. Wir müssen ihn nur zeitweilig leisten, ist Angela Merkel überzeugt, für die eigene Gesundheit und die all derer, denen wir eine Erkrankung ersparen können. Ihr Aufruf, alle können dazu beitragen, dass die Corona-Zahlen wieder heruntergehen, auch indem jede und jeder den Mindestabstand wahrt, den Mund-Nasen-Schutz trägt und die Hygieneregeln einhält. Es stehen uns schwierige Monate bevor, so die Bundeskanzlerin wörtlich.
Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen. Das entscheiden wir alle durch unser Handeln.
Die Bundeskanzlerin argumentiert, dass Deutschland nur deshalb so vergleichsweise gut durch das erste halbe Jahr der Pandemie gekommen ist, weil Menschen zusammengestanden und die Regeln eingehalten haben. Aus Rücksicht und Vernunft. Das sei zurzeit das wirksamste Mittel gegen die Pandemie. Jetzt ist es nötiger denn je. So Angela Merkels Mahnung am Schluss.
Die geringsten Infektionszahlen melden zwei Bundesländer, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb haben die dortigen Landesregierungen öfter eine andere Haltung als der Rest der Republik zum Thema. Aus Schwerin hören wir heute, die scharfen Begrenzungen für Urlauber werden abgemildert. Was das heißt, beschreibt Katrin Kahlke.
Nach wochenlangem Streit einigten sich Landesregierung und Tourismusbranche auf einen Kompromiss. Für Urlauber reicht vom kommenden Mittwoch an ein negativer Corona-Test aus, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die bislang zusätzlich geforderte Quarantäne fällt weg, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Für das Inland sehen wir, dass in den Risikogebieten jetzt Einschränkungen herrschen. Und deshalb können wir für die Risikogebiete im Inland zukünftig auf die Quarantäne und den zweiten Test verzichten. aber, das sage ich ganz deutlich, nicht auf den ersten.
Die Regelung war bundesweit die strikteste und hatte für massive Kritik gesorgt. Schwesig hatte angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen lange Zeit auf dem Sonderweg bestanden. Nun lenkte sie offensichtlich angesichts abschlägiger Urteile zum Beherbergungsverbot in anderen Bundesländern ein. Auch in Mecklenburg-Vorpommern laufen noch 3 Eilanträge gegen die aktuelle Landesverordnung. Ursprünglich wollte das Oberverwaltungsgericht in Greifswald darüber in der kommenden Woche entscheiden. Der Landestourismusverband und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband begrüßen die Kursänderung. Die Branche, die nach dem Corona-bedingten Reisestopp im Frühjahr im Nordosten im Sommer wieder an Fahrt aufgenommen hatte, musste im Herbst einen erneuten Rückschlag hinnehmen, so der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Tobias Woitendorf.
Das führt natürlich zu Verlusten. Wir summieren die nach ersten Einschätzungen auf rund 30%. Wenn man das in Heller und Pfennig umrechnet, dann sind wir dort bei 60 bis 80 Millionen Euro Umsätzen, die eben mit denen gerechnet wurde in der Tourismusbranche insgesamt und die jetzt nicht kommen.
Die Lage sei besorgniserregend, so Woitendorf.
Corona ist natürlich ein Dauerthema auch für internationale Organisationen. An diesem Wochenende endet die Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Besprochen wurde dort, wie man ärmere Staaten besser unterstützen kann gegen die Folgen der Pandemie. Vor allem die große Schuldenlast macht etlichen Ländern zu schaffen und ihre Wirtschaftsleistung sinkt im Moment. Deshalb bekommen rund 80 Entwicklungsländer sogar einen Aufschub von Rückzahlungen für ein halbes Jahr. Ist das angemessen und vor allem reicht das? Dazu die Meinung von Katja Scherer.
Weitere 6 Monate bis Mitte 2021. So lange bekommen ärmere Staaten nun Zeit, bevor sie für ihre Schulden wieder Zinsen zahlen müssen. Dieser Vorstoß der G20-Staaten ist genau richtig. Denn nur so haben ärmere Staaten den finanziellen Spielraum, um ihre Einwohner in der Corona-Krise zu schützen und zu unterstützen. Für die Kulanz der G20-Staaten sprechen dabei neben reiner Menschlichkeit viele weitere Argumente. Da die Corona-Pandemie nur weltweit besiegt werden kann, hat auch der Westen ein Interesse daran, dass die Gesundheitsversorgung in ärmeren Ländern funktioniert. Dazu kommt, wenn die Länder stattdessen pleite gehen, wie es Sambia derzeit droht, wäre das für die Gläubiger noch schlechter. Dann ist ihr Geld nämlich ganz weg. Und wenn die globale Armut zunimmt und mittelfristig noch mehr Menschen nach Europa fliehen, könnte das hierzulande den Fremdenhass fördern. Insofern gilt, der Aufschub der Schulden ist derzeit allein schon aus Eigeninteresse die beste Option. Um wirklich zu helfen, müsste die internationale Staatengemeinschaft aber noch mehr tun. Bisher beteiligen sich an dem Moratorium nämlich vor allem staatliche Gläubiger, keine privaten wie Fonds oder Banken. Dadurch ist die Wirkung begrenzt. Dass ärmere Staaten neue finanzielle Spielräume bekommen, heißt außerdem noch nicht, dass sie das Geld auch tatsächlich für die Corona-Bekämpfung oder für Hilfspakete ausgeben. In Staaten wie Simbabwe und Südafrika haben korrupte Regierungsmitglieder zuletzt viel Geld, das für Schutzausrüstung gedacht war, ganz einfach verschleudert. Davon haben die Menschen vor Ort auch nichts. Klar, helfen sollten die Industriestaaten trotzdem. Um eine noch stärkere Spaltung der Welt in Arm und Reich zu verhindern, müssen sie neben dem Schuldenmoratorium aber zusätzlich neue Wege gehen und zum Beispiel die Entwicklung der afrikanischen Pharmaindustrie unterstützen. Bisher ist der Kontinent stark abhängig von westlichen Medikamentenimporten, auch weil der Branche vor Ort Geld fehlt. Wissenschaftler in Nigeria zum Beispiel haben kürzlich Medienberichten zufolge einen eigenen, potenziellen Covid-Impfstoff entwickelt, können aber die nötigen Tests an Menschen nicht finanzieren. Solche Projekte sollte die internationale Staatengemeinschaft stärker fördern. Das würde die Gesundheitssysteme vor Ort unabhängiger machen, Arbeitsplätze schaffen und dem Kontinent so auch langfristig ganz neue Wachstumschancen eröffnen.
Die Meinung von Katja Scherer für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nach dem Mord an einem Geschichtslehrer nahe Paris steht Frankreich heute unter Schock. Der mutmaßliche Mörder ist ein 18-jähriger Tschetschene. Ihn hat die Polizei erschossen. Die französische Antiterrorstaatsanwaltschaft ermittelt, denn ein islamistischer Hintergrund der Tat scheint festzustehen. Sabine Wachs.
Der Schock in Frankreich sitzt tief. Der brutale Mord an einem Geschichtslehrer in einer Kleinstadt knapp 35 Kilometer nordwestlich von Paris erschüttert auch den Antiterrorstaatsanwalt.
Cet enseignant se trouvait sur le chemin.
Der Lehrer befand sich am Nachmittag auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, als er mit einem Messer attackiert wurde. Er hatte mehrere Stichwunden am Kopf, am Oberkörper, am Bauch und er wurde enthauptet. Schon die äußerst brutale Vorgehensweise des Täters lasse auf einen terroristischen Hintergrund schließen, erklärte Jean-François Ricard. Zudem hat die Staatsanwaltschaft auf dem Handy des mutmaßlichen Täters, der kurz nach der Tat von Polizisten erschossen worden war, ein Foto der Leiche des Opfers gefunden, außerdem ein Bekennerschreiben, das der mutmaßliche Täter auf Twitter veröffentlicht hatte. Weiter erklärte der Staatsanwalt zum Hintergrund der Tat: Anfang Oktober hat das Opfer im Rahmen eines Kurses in Gesellschaftskunde in der 8. Klasse das Thema Meinungsfreiheit durchgenommen, das im nationalen Bildungsplan so vorgesehen ist. In diesem Kurs gab es eine Diskussion über die Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo. Daraufhin gab es Drohungen gegen den Lehrer und gegen die Schule. Ein Vater einer 13-jährigen Schülerin beschwerte sich bei der Schulleitung und machte in den sozialen Medien mobil gegen den Lehrer. Der Vater veröffentlichte mehrere Videos, in denen er den Lehrer scharf angriff und sowohl den Namen des Lehrers, seine Telefonnummer als auch die Adresse der Schule nannte. Der Vater befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, ebenso wie 8 weitere Personen, die meisten aus dem persönlichen Umfeld des mutmaßlichen Täters. Der mutmaßliche Täter, den die Polizei erschossen hat, hatte eine Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich, ausgestellt am 4. März. Der Mann war Tschetschene, wurde in Russland geboren und hatte den Flüchtlingsstatus. Er war den Behörden nicht als Gefährder bekannt, erläuterte der Staatsanwalt und bestätigte damit Medienberichte. Am Tatort vor der Schule in Conflans-Sainte-Honorie versammelten sich am Nachmittag spontan mehrere hundert Menschen, fassungslos über den brutalen Mord. Als wir davon gehört haben, waren wir tief getroffen. Wir hätten niemals gedacht, dass so etwas passieren kann, sagte eine ehemalige Schülerin des Collège dem Fernsehsender BFM-TV. Obwohl sie nie vom Opfer unterrichtet worden sei, sei es ihr ein inneres Bedürfnis gewesen, ihre Trauer zu bekunden und Flagge zu zeigen. Wir müssen die unterschiedlichen Meinungen in unserer Gesellschaft akzeptieren. Karikaturen sind eine Form der Meinungsäußerung und die freie Meinung ist ein hohes Gut. In ganz Frankreich fanden trotz strenger Corona-Regeln spontane Solidaritätsmärsche und Versammlungen statt. Am Sonntag soll in Paris eine große Versammlung für die Meinungsfreiheit und in Gedenken an das Opfer stattfinden. Aufgerufen dazu hatte unter anderem die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Frankreichs Regierung hat zudem eine nationale Trauerfeier angekündigt.
Jetzt ans andere Ende der Welt, nach Neuseeland. Dass Jacinda Ardern Ministerpräsident sein würde eines Tages, war nicht absehbar, denn sie ist Mitglied der neuseeländischen Labour-Partei und die war nach der Wahl 2017 weit, weit entfernt von einer Mehrheit. Stattdessen hat eine komplizierte Drei-Parteien-Koalition regiert. Das ändert sich gerade. Labour ist nämlich der große Gewinner der Parlamentswahl. Frau Ardern erzielt einen historischen Wahlsieg. Holger Senzel.
Unter frenetischem Beifall betritt Jacinda Ardern die Bühne im Labour-Hauptquartier. Sie schweigt einen Moment, lächelt selig und beginnt dann ihre Dankesrede. Auf Maori, der Sprache der neuseeländischen Ureinwohner.
In dieser Nacht hat Neuseeland der Labour-Partei die größte Unterstützung gezeigt in 50 Jahren. Wir haben diese Unterstützung auf dem Land und in den Städten nicht erwartet. Und ich habe dafür nur ein Wort. Danke.
48,9% der Stimmen. Damit bekommt Ardern's sozialdemokratische Labour-Partei 64 von 120 Sitzen im Parlament von Wellington. Die absolute Mehrheit. Die 40-Jährige kann Neuseeland künftig allein regieren. Mit ihrem historischen Wahlsieg hat Ardern der Nationalpartei eine historische Schlappe zugefügt. Um fast 25 Punkte auf nur mehr 27% stürzen die Konservativen ab. Versöhnung, das ist Ardern's Motto. Eine Premierministerin für alle Neuseeländer will sie sein.
We are living in an increasingly polarized world.
Wir leben in einer zunehmend polarisierenden Welt. Eine Welt, in der immer mehr Menschen die Fähigkeit verlieren, die Position des anderen zu sehen. Ich hoffe, diese Wahl hat gezeigt, dass wir hier in Neuseeland nicht so sind. Dass wir als Nation zuhören können, diskutieren können. Wir sind zu klein, um die Perspektive unserer Mitmenschen aus dem Auge zu verlieren.
Dieser Triumph ist vor allem Jacinda Ardern's persönlicher Erfolg. Dabei stand sie noch vor gar nicht langer Zeit wegen gebrochener Versprechen in der Kritik. 100.000 Häuser für sozial Schwache hatte sie angekündigt. geschehen ist nichts. Auch Kinderarmut blieb ein großes Thema in Neuseeland. Ihre Beliebtheit im eigenen Land war längst nicht so hoch wie international. Die Wiederwahl alles andere als sicher. Doch als Krisenmanagerin in der Corona-Krise erwarb sie sich große Popularität. Weil der Inselstaat mit nur 25 Toten vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie kam, haben viele Neuseeländer das Gefühl, ihre Regierungschefin habe sie gerettet. Jacinderella, wie einige Medien sie nennen, verordnete dem Land den strengsten Lockdown der Welt mit Hausarrest und dichten Grenzen und wurde gefeiert dafür. Die kommenden Jahre würden nicht leicht, kündigte die Premierministerin heute an.
So wie die letzten Jahre nicht einfach waren. Aber wir haben gesehen, dass auch in den dunkelsten Stunden ein Licht scheint. Dieses Licht war immer die Bestimmung unserer Nation, unsere Unterstützung füreinander. Dieses Licht war immer stärker als die überwältigendste Dunkelheit. Ich kann mir keine Menschen vorstellen, für die ich lieber arbeiten würde und deren Premierministerin ich lieber wäre.
Ihre Regierung steht vor großen Herausforderungen. Das Land rutschte durch den Lockdown in eine schwere Wirtschaftskrise. Noch immer sind die Grenzen geschlossen. Die wichtige Tourismusbranche liegt am Boden. Doch Jacinda Ardern ist sicher, das Team Neuseeland wird auch das schaffen.
Zurück nach Deutschland. Gut, die Hälfte der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommt Weihnachtsgeld. Meistens wird dieses Weihnachtsgeld ausgezahlt zusammen mit dem Novembergehalt. Das ist zu spät, finden jetzt Politiker von CDU, SPD und FDP. Sie fordern, diesmal bitte sollte das Weihnachtsgeld früher ausgezahlt werden. Denn, so der Gedanke, wer Geld in den Taschen hat, konsumiert auch mehr. Und das wäre wichtig für den notleidenden Einzelhandel. Darüber habe ich vorhin mit dem Kollegen Alfred Schmidt im Hauptstadtstudio gesprochen und habe ihn gefragt, ist diese Begründung nachvollziehbar?
Ja, das ist insofern eine schöne politische Idee erstmal, als es ja auch was damit zu tun hat, dass wir einen Lockdown haben könnten, möglicherweise im Dezember. Und wenn es denn dazu käme, wäre natürlich der Handel in den Innenstädten, tja, ziemlich gekniffen, sag ich mal. Denn sehr viel Geld ist ja jetzt bereits beim März- und April-Lockdown in den Onlinehandel geflossen. Das wollen viele Politiker nicht nochmal sehen. Und sie möchten vor allem auch die Situation im Dezember in den Innenstädten ein bisschen entzerren, wie sie es sagen. Also es gibt verschiedene Leute, die das vorschlagen, zum Beispiel der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, FDP-Fraktionsvize Michael Theurer findet es auch und auch Florian Post von der SPD. Sie sagen alle, Mensch, lasst uns doch dieses Gedränge, was wir alle vermeiden sollen, dadurch vermeiden, dass wir den Leuten früher Geld geben, dass sie im Grunde schon shopping gehen können im Oktober und November.
Wie ist es denn bisher eigentlich? Konsumieren die Bundesbürger mehr in der momentanen Situation, wenn sie das Geld in der Tasche haben?
Also sie konsumieren jedenfalls nicht auf Kommando. Das hat man schon gesehen an der Mehrwertsteuersenkung. Da haben ja die Wirtschaftswissenschaftler, die gerade die Woche Bilanz gezogen haben, tja, so gesagt, war eine schöne Idee, ziemlich teuer, 20 Milliarden Euro, aber hat nicht so richtig was gebracht, weil die Leute doch in der Regel Geld festhalten, wenn sie Angst um ihre Jobs haben und wenn sie auch nicht so genau wissen, was kommt. Es ist natürlich insofern ja politisch opportun zu sagen, lasst uns Weihnachtsgeld, wo es denn überhaupt noch gezahlt wird und nicht längst auf die Monatsgehälter umgelegt ist, vorziehen. Aber verordnen kann man es natürlich den Arbeitgebern und Lohnzahlenden nicht.
Dieser Vorschlag ist ja relativ neu. Gibt es schon Reaktionen aus der Wirtschaft oder vom Handel?
Noch nicht, dafür ist es noch zu frisch. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Handel sagt, nette Idee, aber wenn ich am Montagmorgen in die Lohnbuchhaltung spaziere und sage, Leute, gebt Gas, macht das mal sehr, sehr schnell noch, dann ist das zu wenig Vorlauf. Viele zahlen ja auch schon am 15. Arbeitstag des Monats aus, das wäre schon nächste Woche. Also so zack, zack geht das dann doch nicht.
Mit anderen Worten, dann doch nur Profilierung von Politikern, die sich demnächst nach Möglichkeit wieder wählen lassen wollen?
Ja, wieder wählen oder überhaupt wählen oder konkurrieren, so wie beim rheinland-pfälzischen Unionsfraktionschef Christian Baldauf. Das ist dann schon einfach mal eine nette Idee, aber es ist nicht ganz blöd, denn es sind ja etliche Jobs in Gefahr im Handel und wir müssen ja auch überlegen, dass die Innenstädte vielleicht bald nicht mehr so aussehen können, wie wir sie gewohnt sind, wenn der Onlinehandel jetzt tatsächlich noch mehr Marktanteile gewinnen sollte. Das heißt, es ist ein bisschen von beidem, klar Profilierung, aber die Sorge, die kann man den Männern schon abkaufen, dass sie denen ernst ist.
Alfred Schmidt war das für das Echo des Tages. Vielen Dank. Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Einer der drei wird neuer CDU-Vorsitzender. Die Entscheidung darüber ist die Aufgabe von gut 1000 Delegierten auf einem Parteitag im Dezember. Bis dahin müssen alle drei Kandidaten versuchen, ihre Chancen zu erhöhen, vor allem parteiintern. Eine Bühne dafür sollte der Deutschlandtag der Jungen Union JU werden. Geht natürlich nicht wegen Corona. Stattdessen organisiert die JU heute so eine Art Video-Talkshow online, denn als Kandidat kann man sich ja auch online präsentieren, sagt JU-Chef Tilman Kuban.
Wir wollen natürlich den Bewerbern die Möglichkeit geben, vorher auch aufzuzeigen, wie sie die 20er Jahre gestalten wollen, wo wollen sie hin im Bereich Blockchain, künstliche Intelligenz, Quantencomputing, wie stellen sie sich das ganze Thema Umwelt- und Klimaschutz vor, wie wollen sie die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest machen.
Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll als Wahlempfehlung für die rund 100 JU-Delegierten auf dem CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember dienen. Tilman Kuban hofft aber auch auf Wirkung bei den älteren Delegierten.
Auf der anderen Seite setze ich aber eben auch darauf, dass die anderen Parteitagsdelegierten zur Kenntnis nehmen, wen der Nachwuchs sich als Parteichef wünscht.
Doch wie wichtig sind für die Gesamt-CDU die Wünsche der Jungen Union? Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe war vor 30 Jahren selbst Bundesvorsitzender der JU. Er warnt davor, den Einfluss der Jugendorganisation zu unterschätzen.
Durch die flächendeckende Vertretung in jedem CDU-Kreisverband und es gibt junge Unionsvertreter in den Landes- und in den Bundesparlamenten, kann man schon sagen, dass die Junge Union sicher mit Abstand der politisch einflussreichste Jugendverband in Deutschland ist.
Als Verband sei die Junge Union innerhalb der CDU durchaus nicht unbedeutend. Insoweit stimmt der Politologe Albrecht von Lucke zu. Dass die Meinung der Jungen Union bei der anstehenden Wahl des neuen CDU-Chefs aber eine große Rolle spielen wird, daran glaubt von Lucke nicht. Im Vergleich dazu hätten die Jusos, als es um die Wahl der neuen SPD-Spitze ging, deutlich mehr Einfluss gehabt.
Die Junge Union ist in ihrer Bedeutung gegenwärtig weit hinter den Jusos zurück. Sie hat das Problem, dass ja auch vor allem die CDU-CSU noch mehr als die SPD eine Partei der eher Alten ist.
Der Politikwissenschaftler sieht bei der Jugendorganisation der Union zudem noch ein gewaltiges Imageproblem.
Das Problem der Jungen Union ist, dass ihre Profilierung, die in den letzten Jahren sehr stark konservativ, auch vor allem gegen Angela Merkel gerichtet war, in dem Augenblick auf sie zurückfällt und gegen sie ausschlägt, da Angela Merkel wieder ungemein starke Werte hat. Die Junge Union liegt weit, weit rechts von der CDU und hat damit ausgesprochen Probleme, auch ihre eigene Generation zu erreichen.
In diesen Minuten heute Abend präsentieren sich die drei Kandidaten der Jungen Union. Danach gibt es eine Befragung der Mitglieder der JU. Und nicht nur Cecilia Reiple ist sehr gespannt aufs Ergebnis. Im Mai 2022 wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Wie steht dann eigentlich die Landes-SPD da und mit welchem Personal, mit welchen Themen will sie den Wahlkampf bestreiten? So langsam sollte man das vielleicht mal klären, finden viele Sozialdemokraten. Heute allerdings spielt die NRW-SPD erstmal auf Zeit. Sie verschiebt ihren Landesparteitag und das nicht zum ersten Mal. Hintergründe von Christoph Ulrich.
Offiziell heißt es, die Gesundheit geht vor. Deshalb haben das Präsidium wie auch der Vorstand beschlossen, das Parteitreffen in Münster zu verschieben. Das zumindest schreiben SPD-Landeschef Hartmann und Landtagsfraktionschef Kutschaty. Hinter vorgehaltener Hand werden aber noch andere Gründe genannt. Hartmann und Kutschaty kämpfen um den Vorsitz der Partei. Kutschaty gilt als Favorit. Aus Reihen von NRW-Abgeordneten aus der Bundestagsfraktion, da wo Kutschaty nicht viele Freunde hat, wurde in den vergangenen Tagen versucht, Gegenkandidaten zu finden, die bessere Chancen als der stark in der Kritik stehende Hartmann haben. Jetzt bleibt weitere Zeit für die Suche und nach einem neuen Format. In der Erklärung heißt es, man suche auch nach Wegen, die Vorstandswahl digital oder per Briefwahl zu unterstützen.
Auf der Zielgeraden ist die Frankfurter Buchmesse. Diesmal war alles kleiner, das meiste konnte nur online stattfinden. Aber es gab auch eine Reihe von Lesungen mit Autoren, die wirklich da waren. Und ein kleines Publikum war auch zugelassen hier und dort. Darauf hatte die Branche großen Wert gelegt, denn die Buchmesse ist auch eine Leistungsschau der meisten Verlage. Eindrücke von Christina Hortenbach.
Hinter einer Baustelle versteckt finde ich das Gallus-Theater Frankfurt. In der Eingangshalle wartet eine Familie, die extra aus Gießen angereist ist. Die Tickets gab es umsonst online.
Wir haben uns riesig auf die Lesung gefreut, weil wir es total schade fanden, weil wir als Großfamilie zusammen an Marktstände gehen wollten eigentlich, an der Buchmesse.
Da haben wir im Internet geschaut, was es für verschiedene Bücher gibt und dann eben eins ausgesucht, was uns allen interessiert hat.
Das ging sehr gut, waren allerdings viele Lesungen, die wir gern gehabt hätten, aufgrund der Räumlichkeit schon belegt.
Die Buchmessehallen voller Besucher und Bücher vermissen sie jetzt schon.
Es ist einfach dieses Flair, wenn man von Stand zu Stand bummelt und sich dann auch mal Bücher anschaut, die man sonst nicht so im Blick gehabt hätte. Man geht dann oft eben auch an Autoren vorbei und bleibt mal stehen, die einem sonst nichts gesagt hätten und wo man dann doch plötzlich interessiert ist.
Ein junges Pärchen ist zum ersten Mal auf der Buchmesse und kennt es nicht anders. Sie waren gleich 3 Tage in Frankfurt.
Es sind halt kleinere Veranstaltungen, aber ich glaube, das ist auch mal was ganz Schönes so.
Rund 15 Buchfans sitzen im Saal, darunter 2 Lektorinnen vom Verlag des Autors. Ihr einziger Außentermin auf der Messe.
Ich selber arbeite ja vom Homeoffice aus und habe versucht, dann trotzdem ein klein bisschen Buchmessen-Feeling reinzubekommen, indem ich mir einfach die Termine genau wie auf der Buchmesse möglichst konzentriert auf ein paar Tage gelegt habe, so im Halbstundentakt, wie man das von der Buchmesse gewöhnt ist. Dann über Videokonferenz die Kolleginnen aus den Lizenzabteilungen der anderen Verlage zu sehen. Aber es ist natürlich nicht dasselbe.
Ich begrüße euch und Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass endlich mal wieder Zuhörer und Zuhörerinnen überhaupt da sind.
Dann geht's los. Der Autor wird begrüßt und liest aus seinem druckfrischen Buch Cleanland, in dem er Leben, Lieben und auch Partyfeiern nach einer Pandemie beschreibt.
Frisch desinfizierte Toilettenkabinen sind frei. Reservieren muss jeder vor der Party, damit es nicht zu eng wird und man sich nicht zu nahe kommt.
Im Januar hat Autor Martin Schäuble mit seiner Zukunftsvision Cleanland angefangen. Vor einer Woche ist es erschienen. Bei der Buchmesselesung kommt das ungute Gefühl auf, dass unser Leben genau so werden könnte wie im Buch. Oder schon ist? Martin Schäuble.
Ja, es ist schon eine kleine Gespensterveranstaltung ringsherum. Bis man beim Veranstaltungsort ist, weiß man ja gar nicht, dass Buchmesse ist. Ich bin gestern an der leeren Buchmessehalle vorbei. Es war dystopisch gruselig, diese Leere. Und dann kommt man aber hier an dem Veranstaltungsort und man merkt, das sind Menschen, die sich noch reintrauen, die noch kommen, die gerne Bücher lesen, die das brauchen. Und dann ist wieder alles gut für diesen Augenblick.
Für eine Stunde hatten wir, die Bücherfans im Gallustheater, fast richtiges Buchmesse-Feeling. Buchmesse in Zeiten von Corona.
Und jetzt der Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Heimsieg, Fehlanzeige. Das ist, glaube ich, die Bilanz der Nachmittagsspiele der Fußball-Bundesliga. Dazu gleich mehr. Nicole Seifert aus der Sportredaktion. Führt denn im Moment wenigstens Bielefeld zu Hause gegen die Bayern?
Na, da muss ich leider enttäuschen. Bielefeld liegt zurück. 25 Minuten sind gespielt gegen die Bayern mit 0:1. In der 9. Minute traf Thomas Müller. Um 20.30 Uhr heute, da geht's weiter. Da gibt's nämlich noch ein Spiel, da empfängt Gladbach den VfL Wolfsburg.
Aber gucken wir jetzt erstmal auf die Nachmittagsspiele. Was war da los?
Ja, Dortmund hat in Hoffenheim 1:0 gewonnen. Marco Reus sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für den 1:0 Siegtreffer des BVBs.
Wir haben jetzt nicht überragend gespielt, das ist auch klar. Ist aber auch schwierig natürlich, wenn die Nationalspieler erst am Donnerstag oder Freitag wieder zurückkommen. Da werden nicht eine Einheit zum Trainieren, von daher ist es ein dreckiger Sieg. Morgen fragt da keiner mehr nach, sondern nur wichtig ist, dass wir das Ergebnis erzielt haben und jetzt fliegen wir nach Hause.
Ja, Dortmund ist erstmal Tabellendritter jetzt. Leipzig hat die Tabellenführung mit dem 2:0 Sieg in Augsburg verteidigt. Leverkusen war zu Gast in Mainz, hat gewonnen, knapp mit 1:0. Leverkusen klettert in der Tabelle damit auf den 9. Platz. Daher Erleichterung bei Leverkusens Julian Baumgartner-Linge.
Die Erleichterung ist groß, aber auch, ich denke, die Arbeit war extrem hart und notwendig, um heute den Sieg einzufahren. Jedes Bundesligaspiel ist mittlerweile schwer zu gewinnen, egal für welche Mannschaft. Und deswegen sind wir froh, dass jetzt der Groschen gefallen ist.
Ja, und der Groschen ist auch gefallen bei München, denn es gab das 2:0 in Bielefeld für die Bayern. Ja, und wir haben noch weitere 2 Ergebnisse von heute Nachmittag. Da hat Freiburg und Bremen haben sich getrennt, unentschieden 1:1. Und Hertha BSC Berlin hat verloren gegen Aufsteiger Stuttgart mit 2:0.
Die zweite Liga hat auch gespielt. 3 Begegnungen gab es. Der HSV hat schon wieder gewonnen. Wie kam das denn?
Ja, der hat seinen 3. Saisonsieg zumindest eingefahren und ist zumindest bis morgen an der Spitze der 2. Liga. Der HSV hat bei Greuther Fürth 1:0 gewonnen und das, obwohl Hamburg 30 Minuten in Unterzahl gespielt hat. Also ein gelungener Einstieg für den neuen HSV-Torwart Sven Ulreich.
Ja, hat richtig Spaß gemacht, das erste Spiel wieder, mal wieder seit langem zu spielen und war natürlich ein heiß umkämpftes Duell dann am Ende, gerade mit dem einen Mann weniger und ja, es war wieder schön auf dem Platz zu stehen.
Außerdem feiert der Aufsteiger Eintracht Braunschweig den 1. Saisonsieg. Braunschweig gewann gegen Bochum 2:1. Bochum hat damit den Sprung nach oben in der Tabelle in die Aufstiegszone verpasst und Karlsruhe gewann gegen Sandhausen mit 3:0.
In Köln wird zurzeit Tennis der Extraklasse geboten beim ATP-Turnier in der Köln Arena. Unter anderem ist die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev mit dabei. Heute im Halbfinale. Wie ist ausgegangen?
Ja, Zverev hat gewonnen, steht jetzt im Finale des ATP-Turniers in Köln. Aber es waren 2 sehr enge Sätze für Zverev im Halbfinale. Halbfinale gegen den Spanier Davidovic vor China. Ja, Zverev hat sich eben selbst das Leben schwer gemacht, aber steht jetzt im Finale und trifft da dann auf den Kanadier Alex Auger-Aliassime.
Nicole Seifert war das mit dem Sport für das Echo des Tages. Vielen Dank. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.